First and foremost, it is an encampment to stand in solidarity with the people of Gaza. It is also, in a sense, a microcosm of the world we want to build. I mean, at the end of the day, that is what the empire is afraid of. They're afraid of these community spaces where we can get together and take care of each other, because we're proving that it's possible, and they just want us to believe that it's not.
Fabian, wer haben wir da gehört?
Christoph, das ist Dream Rababti. Das ist eine 19-jährige Amerikanerin mit palästinensischen Wurzeln und sie protestiert in einem Camp an der George Washington University in der Hauptstadt gegen den Gazakrieg. Und sie sagt, in ihrem Camp ging es darum, eine Gemeinschaft zu bilden gegen das Imperium. Damit meint sie den Imperialismus gegen Unterdrückung von aller Art, um zu zeigen, dass es eben möglich ist, friedlich nebeneinander herzuleben.
Es ist Montag, der 6. Mai, und bis zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen geht es noch 182 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Unser USA-Korrespondent Fabian Fellmann berichtet von der Studentenunruhe in den USA im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Fabian.
Hallo, Christoph.
Sag mal, wo stehen wir jetzt gerade mit diesen Protesten in den USA?
Ja, am Wochenende haben gerade diverse Protestaktionen stattgefunden. Wir sind in der Saison von der grossen Abschlussfeiern an den Universitäten. Und da hat es Leute gegeben, die israelische Fahnen gezeigt haben. Vor allem aber viele Leute, die palästinensische Fahnen gezeigt haben und gegen den Krieg protestiert haben. Wir sind mit drin in Protestaktionen, die schon seit mehr als zwei Wochen dauern, angefangen hat, also der Columbia University in New York. Inzwischen sind es mehrere Dutzend Unis im ganzen Land, wo es Protestcamps gibt oder Demonstrationen. Die Polizei hat ein paar Lager geräumt und mehr als 2000 Personen sind schon verhaftet worden.
Die Demonstrantinnen und Demonstranten haben einen Haufen Kritik ausgelöst, aber auch viel Sympathien erzeugt. Fabian, zuerst einmal, wo haben die jungen Leute da recht?
In meinen Augen, dass in Gaza schon viel zu viele Menschen ums Leben gekommen sind, dass dringend mehr humanitäre Hilfe braucht in Gaza und dass es einen Waffenstillstand braucht. Aber sie haben ja noch drei andere Forderungen. Das ist erstens Redefreiheit wegen der vielen Verhaftungen an den Unis. Zweitens die akademische Zusammenarbeit mit Israel einstellen. Und drittens, dass die Milliardenstiftungen hinter den Unis alle Investitionen in Israel beendet. Und konkret da finde ich, bei der Redefreiheit haben sie durchaus einen Punkt. Einige Unis haben sehr rasch die Polizei eingeschaltet, statt zu deeskalieren. Die Unis haben das wiederum begründet damit, dass sich jüdische Studenten bedroht gefühlt haben.
Wo liegen denn die Studentinnen und Studenten falsch?
Ja, vielleicht zuerst zum ganz Wichtigen. Oder? Also in Israel hat es mehr als 1200 Tote gegeben im Terroranschlag von der Hamas vom 7. Oktober. Hamas hat immer noch gegen 100 Geiseln in ihrer Gewalt. Und diesen Terror erwähnen Demonstranten nie. Das ist eine einseitige Kritik an Israel. Und dort ignoriert jetzt halt das Sicherheitsbedürfnis der israelischen Leute. Israel muss Gewissheit haben, dass solche Anschläge nicht mehr möglich sind. Sonst gibt es keine Beruhigung der Lage. Und ich glaube, dort haben eben die Demonstranten auch eine Fehlüberlegung drin. Israel wird weder den Krieg in Gaza beenden, noch die Siedlungspolitik ändern, wenn die Universitäten Israel boykottieren. So Diskussionen gibt es schon seit Jahrzehnten und die haben bis jetzt nicht Resultate gezeigt.
Kann man denn sagen, dass die Proteste antisemitisch sind oder zumindest antisemitische Züge tragen?
Sehr klar, in meinen Augen. Und damit wir einander da nicht falsch verstehen, es ist nicht antisemitisch, sich zu empören über das Leid in Gaza. Antisemitisch ist, wenn man sich nur über das Vorgehen von Israel empört und wenn man ausschließlich Israel kritisiert und wenn man an Israel andere Maßstäbe anlegt als an andere Länder. Und eine Mehrheit der Protestierenden sagt, das machen sie nicht. Sie sind einfach gegen die Politik der israelischen Regierung. Fair enough. Aber es gibt halt schon auch sehr viel offenen Antisemitismus bei den Organisatoren von diesen Demonstrationen. Viele sind gegen den Staat Israel per se. Und sie ignorieren mit dem, wie stark die jüdische Identität mit dem Staat verknüpft ist für viele Juden. Und dann haben wir ein Beispiel von wirklich einfach offenem, krassem Antisemitismus. An der George Washington University hat ein Mann ein Plakat umgedreht, wo drauf gestanden ist «Final Solution», das ist Englisch für «Endlösung». Das ist das, was der Hitler probiert hat, alle jüdischen Leute umzubringen. Es hat die Sprüche «Glory to our martyrs», also Ruhm und Ehre für unsere Märtyrer. Da meinen die Palästinenser nicht nur Widerstandskämpfer, sondern alle zivilen Opfer. Aber sobald man das auf Englisch übersetzt, wird das anders verstanden. Und man kann ja reinhören, was ich sonst noch so gehört habe.
Starting off with GWPD. On the charges of prioritizing private property over freedom of speech and participating in the armed repression of anti-Zionist activism, the people find you guilty! To the motherfucking guillotine. Off!
Fabian, worum geht's da?
Ja, die Protestgruppe hat so ein Volksgericht inszeniert. Das ist bei so Anti-Widerstandsbewegungen ein häufiges Mittel. Und da sind Vorwürfe vorgetragen worden gegen die Uni-Präsidentin, gegen Mitglieder von der Uni-Leitung. Und da haben wir jetzt gerade gehört, wie die Uni-Polizei verurteilt wird, weil sie gegen das Redefreiheitsrecht verstoßen hat. Und dann wird sie weggeschickt zu der Guillotine.
To the motherfucking guillotine. Off.
Polizisten sind an dieser Demo systematisch nur Schwein genannt worden, also Pigs. Das ist üblicher linker Demoslang, aber halt doch auch ein Zeichen dafür, wie da die Grenzen vom Akzeptierbaren verschoben werden und gerade mit der Guillotine wie den Gewalt eben Einzug halten in den politischen Diskurs.
Ja, und nur schon der Begriff Volksgericht erinnert einem natürlich unweigerlich an Pol Pot und die Roten Khmer. Die haben das ja durchgeführt seinerzeit in Kambodscha. Mit sehr gravierenden Konsequenzen. Aber zurück zum Thema. Wieso engagieren sich die Amerikanerinnen und Amerikaner so stark jetzt gerade in diesem Konflikt? Also man sieht nicht etwas Ähnliches in einem anderen Konflikt. Stichwort Ukraine-Krieg zum Beispiel. Wieso fühlen sich die Amerikaner da so betroffen, wenn es um den Nahen Osten geht?
Das ist der Kern der Frage letztlich. Die Amerikaner fühlen sich einerseits so stark betroffen, weil viele Amerikaner arabische Wurzeln haben, viele haben palästinensische Wurzeln oder muslimische Wurzeln und fühlen sich verbunden. Andere engagieren sich, weil sie jüdische Wurzeln haben und wieder andere engagieren sich, weil die USA als Alliierte von Israel und als Schutzmacht von Israel sehr viel Geld und Waffen dorthin schicken. Und dann kommt jetzt das Argument immer mehr, wo man hört, dass Palästinenser sagen, sie seien eben ähnlich unterdrückt wie die Afroamerikaner, das früher in den USA waren, oder wie dunkelhäutige Afrikaner in Südafrika. Und so sieht man jetzt durchaus auch plötzlich viele dunkelhäutige Amerikaner an diesen Demonstrationen. Wir können da kurz reinhören, was da skandiert worden ist.
IOF, KKK, GWPD, they're all the same. IOF, KKK, GWPD, they're all the same.
Du hast das selber aufgenommen, wo du bei der George Washington University vorbei bist, schauen. Was wird da skandiert?
Zuerst mal ganz kurz, also wir hören IOF und dann KKK und dann GWPD. Das sind alles die gleichen. Das sind die Kürzel für die israelische Armee, die Demonstranten israelische Okkupationsforce nennen. Das ist der Ku Klux Klan, der weiße Supremacy-Verbund, wo Schwarze gelinscht hat in den USA. Und GWPD, das ist die Universitätspolizei vom Campus von der George Washington University. Und die Demonstranten sagen eben, das sei alles genau das Gleiche. Also einfach nochmal, die israelische Armee sei gleich wie der Ku Klux Klan, sei es gleich wie die Universitätspolizei. Und das ist so eine Ideologie, die vorgibt, Anti-Imperialismus zu sein, Antikapitalismus, wo völlig verschiedene historische Kontexte gleichgesetzt und miteinander vermischt werden. Und ich sehe dort drinnen aber durchaus auch eine antisemitische Komponente. Es wird auch vermittelt, im Hintergrund sind ständig dunkle Kräfte am Werk, weisser Kolonialismus, Kapitalismus. Es ist da nicht mehr ein besonders weiter Sprung zu den Thesen über reiche Juden, die angeblich aus dem Hintergrund geschickt von der ganzen Welt zählen steuern.
Ja, und auch der Aufruf, mit Israel sollen wir keinen Handel mehr treiben, erinnert natürlich unweigerlich an die Parole von der NSDAP in Deutschland, den Nationalsozialisten, die gesagt haben und überall angespreit haben, kauf nicht bei Juden. Oder geht der Vergleich, den ich jetzt hier gemacht habe, zu weit?
Es ist ein provozierender Vergleich, aber es hat insofern eben schon etwas, weil da auf Israel als einziger jüdischer Staat fokussiert wird und es letztlich eben doch darum geht, auf die jüdische Identität abzuzielen. Die Kampagne, dass man Israel soll boykottieren oder nicht dort soll investieren, die gibt es seit den 60er Jahren schon. Virulent ist es seit etwa 2005. Da gibt es eine Kampagne, die BDS heisst, Boycott, Divest and Sanction. Also man soll die israelische Wirtschaft boykottieren, Investitionen abziehen und Sanktionen aussprechen gegen Israel. Es war eine Reaktion auf die zweite Intifada dann. Und wenn das nur darum ging, Israel dazu zu bewegen, sich auf die völkerrechtlich anerkannte Grenze von 1967 zurückzuziehen, wäre es ja noch das eine. Aber BDS, die Bewegung und auch die Proteste von den USA stellen das Existenzrecht von Israel grundlegend in Frage. Sie sagen, das sei ein Kolonisierungsprojekt von weißen Europäern gegen farbige Leute im Nahen Osten. Und da wird halt die Geschichte von dieser Region schon wahnsinnig stark versimplifiziert und in moderne Interpretationsmuster gedrängt. Eben so, als ob nicht schon früher Juden in diesem Gebiet ansässig gewesen wären und auch schon mal vertrieben worden seien.
Ja, und das ist eine, oder? Außerdem ist ja Israel 1948 mit dem Segen von der UNO gegründet worden. Und zuvor hat es einen Teilungsplan gegeben, wo aber die Palästinenser abgelehnt haben. Ein Fehler aus meiner Sicht, ein historischer Fehler. Weil hätten sie dort zugestimmt, ich vermute, dann hätten sie ihren Staat schon lange.
Genau, und oder für die Demonstranten zählt letztlich nur das Existenz- und Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und das der Juden nicht. Und das ist halt die Rhetorik, die indirekt wiederum den Terror der Hamas rechtfertigt, die so tut, als ob jeglicher Widerstand gegen Israel und gegen das, was Israel macht, automatisch gerechtfertigt wäre, weil es quasi auf einem historischen Unrecht beruhen soll, was Israel da macht.
Zurück zu diesen Protesten, Fabian. Gibt es da Hinterleute hinter den Demonstrantinnen und Demonstranten, die die Leute unterstützen, die da auf die Straße gehen und die Universitäten besetzen?
Ja, also George Washington University ist die dominierende Gruppe, wo ich dort war, die Students for Justice in Palestine. Das ist eine Gruppe, die nach eigenen Angaben etwa 200 Ableger hat in den ganzen USA und verbunden ist mit verschiedenen anderen Gruppierungen, unter anderem mit den American Muslims for Palestine. Und gegen die gibt es Vorwürfe, dass sie Hamas unterstützt haben, dass einer von ihren Hauptakteuren soll im Kontakt gestanden sein mit Hamas. Es gibt Hinweise darauf, dass es stimmt, aber bis jetzt lässt sich das noch nicht ganz fix sagen. Es gibt im Moment eine Strafuntersuchung, die am Laufen ist in Virginia. Es gibt schon Gerichtsurteile, zivile Gerichtsurteile, die sagen, dass es da Verbindungen gegeben hat. Letztlich weiss man nicht ganz genau, woher die Students for Justice in Palestine ihr Geld haben, weil das keine NGOs sind, also keine steuerbefreite Organisationen, die Finanzierungsquellen mit offenlegen. Und neben denen gibt es auch amerikanische Juden, die sich für die palästinensischen Anliegen engagieren. Die bekannteste Organisation ist Jewish Voice for Peace. Das ist eine linke amerikanisch-jüdische Gruppe, die von Geldgebern der Demokraten letztlich finanziert wird, von der Tides Foundation vor allem. Dahinter ist George Soros selber, ein jüdischer Geldgeber, Philanthrop und die Stiftung der Microsoft-Gründer, der Gates. Und Jewish Voice for Peace gibt es eine lange Diskussion darüber, inwiefern die auch antisemitisch ist, weil sie eben sich auch auf Israel konzentriert und Israel andere Maßstäbe ansetzt. Und zuletzt gibt es auch noch If Not Now, das ist auch eine linke jüdische Gruppe, die gegen israelische Politik sich engagiert.
Aber ich sehe das richtig, das sind eher Minoritäten, wenn man die Gruppen anschaut im Vergleich zu der gesamten jüdischen Bevölkerung in den USA.
Das ist so. Das gibt Hinweise aus Umfragen, dass man bei einem sehr kleinen Kreis von den amerikanischen Juden da ist. Das ist ein sehr, sehr linkes Spektrum, wo eben anti-imperialistisch unterwegs ist, antikapitalistisch und wo grundsätzlich Israel in Frage stellt, der Prozess, wie Israel gegründet worden ist. Und ich habe in einer Demonstration in Washington auch mal mit einem sehr orthodoxen, also sehr rechten jüdischen Mann diskutiert. Der lehnt Israel aber aus Glaubensgründen ab. Das ist so eine ganz besondere, auch in der Minderheit sich befindende orthodoxe Sekte, wenn man so denkt.
Zurück zu der Finanzierung. Trifft es zu, wenn man immer wieder mal liest, dass arabische Staaten die Proteste finanziell untermauern und anheizen?
Beleg dafür habe ich keine gefunden. Was man weiss, ist, dass Katar Milliardenbeträge an den US-Universitäten investiert. Es gibt israelische Medienkommentatoren, die dann einen Link machen. Bisher weiss man eigentlich nur, dass Katar zum Beispiel islamische Studien fördert. Da gibt es den Verdacht von israelischer Seite, dass das könnte indirekt zumindest dann die palästinensische Sache befördern und unterstützen.
Jetzt neben all diesen Verbindungen im Nahen Osten gibt es noch einen anderen Treiber, wo die Proteste am Laufen halten, und das ist TikTok. Welche Rolle spielt TikTok?
Ja, also die Plattform fördert ziemlich eindeutig pro-palästinensische Videos. In Gaza gibt es ja kaum noch unabhängige Journalisten. Eines der wenigen Medien, wo noch Leute hatten, war Al Jazeera, finanziert und basiert in Katar. So eben hat Israel denen ihre Büros gestürmt in Israel und sie verboten und gesagt, die seien Lautsprecher für Hamas. Und weil es so wenige unabhängige Journalisten gibt in diesem Konflikt, ist TikTok umso wichtiger geworden für die internationale Wahrnehmung von dem, was sich in Gaza abspielt. TikTok sagt, sie haben halt ein junges Publikum und in arabischen Ländern sind die Bevölkerung jung. Darum haben sie dann auch entsprechend so viel Inhalt. Aber es hat verschiedene Analysen gegeben, die zeigen, dass pro-palästinensische Positionen auch dann übervertreten sind, wenn man die demografischen Aspekte berücksichtigt.
Ja, und TikTok kann man, glaube ich, nicht als unabhängig bezeichnen. TikTok steht unter der Kontrolle von China und das ist also eine kommunistische Diktatur, die sich nichts ähnlicher wünscht, als dass im demokratischen Westen Unruhe herrscht.
Genau, ja, damit wir uns dann nicht falsch verstehen. Also ich werde nicht behauptet hat, TikTok sei unabhängiger Journalismus, aber dort kursieren halt dann Videos, die umso wichtiger sind, weil es eben an unabhängiger Berichterstattung mangelt. Oder? Peking gefällt es natürlich bestens, wenn in den USA und zunehmend in Westeuropa Chaos herrscht. Der Biden ist beschäftigt damit, die Wahlen zu gewinnen gegen die Proteste. Vielleicht verliert er sie sogar, weil ihm junge Wähler davonlaufen, wegen seiner Nahostpolitik. Außerdem sind die USA so mit sich selber beschäftigt, mit dem Krieg in der Ukraine, wo Russland angezettelt hat, mit dem Nahen Osten. Und das kann letztlich Peking nur recht sein, vergrößert ihre Handlungsfreiheit. Nicht zuletzt darum unterstützen sie auch Russland in der Ukraine und liefern Waffen und Bestandteile von Waffen.
Hat der Westen, haben die USA, haben auch wir überhaupt noch eine Chance im Kampf um die Deutungshoheit von wichtigen politischen Ereignissen? Oder haben wir da nichts mehr zu melden, weil da der chinesische, sag ich jetzt mal, der chinesische Social-Media-Kanal alles zudeckt?
Ja, das ist ein wichtiger Teil von dieser Debatte letztlich. Ich würde es nicht nur auf TikTok und China abschieben. Also wir haben viele muslimische Länder haben eine jüngere Bevölkerung. Das heisst, sie wachsen schneller als in der westlichen Welt. Und dann sind die muslimischen Staaten auch sehr viel reicher geworden in den letzten Jahrzehnten. Und Reichtum ist Macht, ist Mitbestimmung. Und das heisst, dass jetzt die dominanten Interpretationsmuster, die wir im Westen pflegen, schon zunehmend in Frage gestellt werden. Und das gilt ja für China ebenso, dass es von einem Armenhaus zu einem wirtschaftlichen Koloss geworden ist. Und gleichzeitig haben wir die Bewegung, dass soziale Medien an Bedeutung gewinnen und die traditionellen Medien hingegen verlieren.
Das kennen wir, das Phänomen, ja.
Ja, das kennen wir auch bestens. Wir haben da einen Podcast, wir schreiben keine Zeitung voll jetzt im Moment. Ja, und das heisst letztlich, dass das gemeinsame Verständnis von der Geschichte und von den aktuellen Ereignissen, wo wir mit unserem traditionellen Medienpublikum eben hatten, die Gemeinschaft, wo die Medien auch hergestellt werden, dass das langsam erodiert. Und via sozialen Medien kann man das halt schon auch manipulieren. Man kann probieren, eine Gesellschaft lahmzulegen. Also, wenn man jetzt auf TikTok schaut, dort findet man keinen Inhalt über Uiguren. Das sind die Muslime, die von China in Xinjiang unterdrückt werden. Hingegen findet man sehr viel Inhalt über die Palästinenser, die Israel und den USA unterdrückt würden in Gaza. Schwierig, da drinnen Zufall zu sehen.
Ja, und es ist natürlich, das muss man auf der anderen Seite auch sagen, es ist natürlich geringer, ein TikTok-Film zu schauen, als einen Text zu lesen. Wie kommt man gegen TikTok an? Gibt es da ein Mittel?
Ja, also in meinen Augen wäre es am besten mit Konkurrenz, die einfach besser ist als TikTok. Das haben die Amerikaner bis jetzt nicht entwickelt. Aber das Verbot kann durchaus auch wirken. Also in Indien zum Beispiel haben sie TikTok verboten. Und dort sind jetzt Instagram-Reels beliebter. Das sind Videos, die auf Instagram laufen. Letztlich ist dort das gleiche Problem wie bei TikTok rum. Man weiss, dass Videos und Inhalte auf sozialen Medien dann besser funktionieren, wenn sie einem emotional betreffen, wenn sie einem verärgert, wenn sie einem hässig machen. Das wird durch die Algorithmen gepusht und entsprechend ist auch bei Instagram dann das Problem ein ähnliches letztlich.
Der Biden, der amerikanische Präsident, will TikTok verbieten, hat er nicht recht damit?
Ja, es ist natürlich durchaus ein doppelbötig. Jetzt habe ich über Instagram geredet und das gehört zu Facebook. Das ist ein amerikanischer Konzern, der sehr viel Daten sammelt. Google auch sammelt sehr viel Daten. Mit YouTube zum Beispiel auch eine ähnliche Videoplattform. Und da hat der Biden nicht gleich viel dagegen, wie wenn es China ist, TikTok. Aber ich möchte auch davor warnen, dass man das alles einfach gleichsetzt, oder? Also die USA sind ein demokratischer Rechtsstaat und es ist nicht das Gleiche, wenn die Amerikaner Daten und Datenverkehr überwachen, wie wenn es China macht. Natürlich, in Europa ist der Datenschutz am besten entwickelt. Dort wird auch am wenigsten überwacht. Sobald ausländische Daten in die USA gelangen, können die US-Behörden im Verdachtsfall darauf zugreifen, auch ohne richterlichen Beschluss. Aber das ist eben nicht das Gleiche, wie wenn China probiert, die politischen Entwicklungen zu beeinflussen, wenn China direkt in die Algorithmen eingreift, was man bei TikTok den Verdacht hat, wenn China Leute ausspioniert über eine App wie TikTok.
Die Demonstranten, die wir heute haben, verdient angekündigt am Parteitag der Demokraten in Chicago im August Manifestationen durchzuführen, dort richtig aufzumarschieren und Lärm zu machen. Droht das Chaos wie 1968?
Members of the Youth International Party, Yippies, they called themselves, converged on Chicago. They said they were there to protest the war, poverty, racism and other social ills. Some of them were also determined to provoke a confrontation.
Hier hat der Parteitag der Demokraten ebenfalls in Chicago stattgefunden. Und die linken Demokraten sind aufmarschiert und haben gegen den Vietnamkrieg demonstriert und so den Parteitag zum Scheitern gebracht.
12,000 Police, 5,000 National Guardsmen, 7,500 regular Army Troops.
Ja, schwierig zu sagen. Also, die Befürchtungen bei den Demokraten sind schon gerade ziemlich gross. Sie sind recht nervös. Also, linke Gruppen mobilisieren für die Convention. Die ist Mitte August. Und das ist selbstverständlich eine attraktive Plattform für sie. Man muss sich vorstellen, jetzt sind die Demokraten, die gesamte Führungsriege ist eine Woche lang in Chicago. Fast alle Medien sind dort mit Kameras und Mikrofon präsent, schreibender Art. Das ist eine Plattform, die die Demonstranten ganz sicher werden probieren zu nutzen. Und dann kommt dazu, dass man einen alten, recht unbeliebten Präsident hat, wo die Verknöcherung von dieser amerikanischen Politik verkörpert. Das ist ein einfacher Ort, um zu demonstrieren für die Gruppen, die da wollen, ihre Anliegen reintragen. Gleichzeitig, man weiss halt noch nicht so recht, wie sich der Konflikt dann wird entwickeln. Also, ob die Temperatur so hoch ist wie jetzt, lässt sich jetzt für mich noch nicht so ganz abschätzen.
Was heisst das denn alles für Biden seine Präsidentschaftskandidatur?
Also Biden zählt darauf, dass ihn die Jungen trotzdem werden wählen, trotz seiner Ostpolitik. Und er sagt sich ein bisschen, beziehungsweise seine Kampagne, Trump wäre für Muslime und für die Linken noch viel schlimmer. Ich habe jetzt halt schon Stimmen gehört, die sagen, ja, sie sagen das nicht so. Also junge Leute wie Dream, die wir vorher gehört haben, die kennen die USA gar nicht ohne den Trump. Und für sie hat er etwas von seinem Schrecken verloren. Der Biden muss schon befürchten, dass die einfach daheim bleiben und gerade die wichtigen Swing States, Michigan zum Beispiel, wo sehr viele Muslime hat, die ihn nicht wählen und darum dem Trump zum Sieg verhelfen.
Ja, das haben wir bereits gesehen bei den Vorwahlen, wo die Muslime sich gegen den Joe Biden ausgesprochen haben. Jetzt, der Trump hat die Proteste verurteilt, wenig überraschend. Er hat es einfacher mit seiner Position, oder nicht?
Ja, schon. Bei der amerikanischen Rechten gehört die Unterstützung von Israel zu den Glaubenssätzen. Wobei, einfach klammern, das ist dann keineswegs Phrase von Antisemitismus. Die Ultrareligiösen hier in den USA schauen Israel vor allem an als so ein bisschen Wächter über die christlichen heiligen Städte in der Region, Klammer geschlossen.
Kann der Trump von Biden seinem Dilemma, was die Nahostpolitik betrifft, profitieren?
Ja, und zwar ziemlich einfach, oder? Der Trump und die ganze republikanische Partei im Übrigen, die stellen jetzt einfach Demokraten dar als Partei, wo Chaos herrscht. Sie stellen da Verbindungen her zu den Black Lives Matter Demonstrationen, die 2020 da für viel Aufsehen gesorgt haben, wo zum Teil Häuser brennt haben bei den Demonstrationen. Da haben viele Amerikaner verängstigt darauf reagiert. Der Trump hingegen verspricht Law and Order, also Recht und Ordnung. Und er hat natürlich den Vorteil jetzt, dass er auch nicht den Beweis antreten muss, dass seine Nahostpolitik besser wäre als die von beiden. Also man muss schon sehen, der Trump hat sich auch mit dem Bibi überworfen, Benjamin Netanyahu, dem Premierminister von Israel, er traut ihm auch nicht über den Weg. Und ob er es wird schaffen, den Gaza-Krieg schneller zu beenden, das wissen wir jetzt auch nicht.
Wird uns das Thema noch bis in den Wahlherbst begleiten?
Also wenn sich der Krieg in Gaza weiterzieht über den Sommer rein, wird es weiterhin Protest gegen die US-Unterstützung geben. Der Joe Biden wird die Unterstützung nicht einstellen, das ist so gut wie ausgeschlossen. Da würde er einen grossen Teil von seiner Wählerschaft verärgern. Gleichzeitig schafft er es dann auch nicht, seine Kritiker, die auf der pro-palästinensischen Seite sind, irgendwie zufriedenzustellen. Kommt letztlich wohl eher ein bisschen auf Israel und Hamas an, ob die einen Weg finden, den Waffenstillstand zu schliessen.
Wir haben es gesehen, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen und wir haben gesehen, am vergangenen Sonntag sind die beiden Konfliktparteien einmal mehr gescheitert, nur schon eine Waffenruhe können auszuhandeln. Danke vielmals, Fabian. Wir kommen zum Schluss wieder zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Und heute stelle ich eine Frage vor vom Oliver Schneider. Er bezieht sich wiederum auf eine Aussage vom Schweizer Professor Alfred Mettler an der University of Miami. Der Herr Mettler hat das Phänomen vom Single-Issue-Voter geprägt und er hat damit gemeint, dass ein amerikanischer Wähler oder eine Wählerin nur aus einem Grund an die Urne geht und so oder so stimmt. Also zum Beispiel, was wir heute besprochen haben, Joe Biden, seine Nahostpolitik. Und dass eben im Gegensatz zu der Schweiz die Wählenden sich nicht mit einer Person oder einer ganzen Partei auseinandersetzen und mit verschiedenen Themen sich beschäftigt und dann entscheidet. Fabian, kannst du das bestätigen, die Single-Issue-Voter-These von Professor Mettler?
Entscheidend sind solche Single-Issue-Voters vor allem dann, wenn Scharen von Wählerinnen oder Wählern von der einen Partei zu der anderen übergehen. Und das könnte durchaus bei der Abtreibung der Fall sein. Also wir haben vor anderthalb Jahre bei den Zwischenwahlen schon gesehen, dass Demokraten viel besser abgeschnitten haben als die Republikaner. Das dürfte unter anderem wegen der Abtreibung sein. Die Republikaner haben das Recht auf Abtreibung geschleift und zum Teil Abtreibungen ganz verboten. Und das treibt doch einige Republikanerinnen über zu den Demokraten, vor allem Frauen. Offen ist im Moment, ob auch Muslim-Single-Issue-Voters werden sie im Herbst. Sie sagen das im Moment zahlreich. Sie würden aber wahrscheinlich eher nicht von den Demokraten zum Trump überwechseln, auf die republikanische Seite, sondern sie würden dann eher daheim bleiben. Wie stark sich das wirklich auswirkt, hängt davon ab, wie sich der Nahostkonflikt über die Sommermonate entwickeln wird.
Ja, Fabian, danke vielmals für die Beantwortung von dieser Frage von unserem Hörer Oliver Schneider. Wenn auch Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte ein Mail. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Ich wiederhole, podcasts mit einem S am Schluss, @tamedia.ch. Das wär's für heute. Fabian, merci vielmals. Bis zum nächsten Mal. Tschüss nach Washington.
Ciao, Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», dem «Bund», der «Berner Zeitung», der «Batz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Wer noch mehr will hören zu diesen Protesten in den USA, der kann das, weil Fabian Fellmann hat sich auch zu dem Thema bereits im Podcast «Apropos» geäussert. Wir verlinken die entsprechende Folge im Beschrieb zu dieser Episode nochmal verlinken. Merci vielmals fürs Interesse. Sie hören uns in einer Woche wieder. Dann unterhalte ich mich mit der Tina Kempin, unserer Kollegin in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Washington D.C. war heute Fabian Fellmann. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt in Zürich. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.